Das Skandalspiel von Dresden und die Folgen für den Fußball.
Ausnahmezustand dazu im Erzgebirge, der Offenbarungseid, die personellen Konsequenzen und wie es jetzt weitergeht.
Und der Magdeburger Statement-Sieg und der Abstiegskrimi in Liga 2. Wir reden über alles. Los geht's!
Hey! Was ist denn hier los?
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ich noch in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Es war Ruhe und Friede.
Dreckschwein.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Ja, es ist so emotional, das verstehe ich jetzt gar nicht. Warum schaffst du...
Nee, das muss... Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper.
Ja, einen wunderschönen Dienstagmorgen. Ausnahmsweise
Morgen.
Mal. Moin Jungs, wir zeichnen einen Tag später auf, weil gestern Feiertag war. Ich hoffe, ihr hattet trotz all dieser Vorkommnisse, die ja teilweise nicht so lustig waren im Ostfußball, ein schönes Osterfest.
Ja, wunderbar war's. Wunderbar war's bei mir. Also man muss schon sagen, es schlägt so ein bisschen auf den Gemütszustand. Ich war ja am Samstag auch in Dresden. Ich habe ein paar Eier gesucht, vor allem viele gegessen, deswegen war alles wunderbar. Ich hoffe, bei euch auch.
Das heißt, du hast sie auch gefunden.
Top. Ja. Nicht alle, schätze ich mal, aber ein paar auf jeden Fall.
Stark, ne, meine Family war ja, also war im Urlaub, deswegen, ich habe relativ entspannt, ich war zu Hause, ich habe ganz normal gearbeitet.
Paddy allein zu Hause.
Quasi, ja, aber ich bin auch nicht so ein...
Ich habe ganz normal gearbeitet, so wie an Ostern halt.
Na, mich interessiert, also muss ich jetzt schon aufpassen, was ich sage. Mich interessiert, also ich bin halt derart atheistisch, deswegen ist das für mich wirklich gähnend irrelevant.
Aber die Geschenke nimmst du mit, ne?
Ich wollte gerade sagen, um deine Frage zu beantworten, ich habe auch von niemandem irgendwas bekommen, ich habe auch niemandem irgendwas geschenkt. Also das will ich bitte dazu sagen.
Ich habe dir meine Anwesenheit geschenkt am Samstag.
Du hast dich 3 Minuten mal hochbequemt zu mir und das soll reichen oder was, ja? Minuten, bevor du wieder abgedriftet bist, irgendwo zwischen Bier und Currywurst im VIP-Bereich. Da hast du dich mal, okay, gut, das nennst du Geschenk, ja?
Gregor trinkt doch gar kein Bier.
Nee, das stimmt. Nee.
Ich kann euch sagen, bei uns kam, als die Eier gesucht werden sollten und die Osternester für die Kinder, genau in dem Moment der große Wolkenbruch. Das hat kurz die Stimmung ein bisschen getrübt, aber als der wieder vorbei war, wurde dann auch alles gefunden und freudig in Empfang genommen. Und dann lasst uns mal ein bisschen sportlich werden und wir starten wie gewohnt mit unserer Vorstellungsrunde. Egal ob Nebel in München oder Platzsturm in Dresden, er kommentiert jede Spielunterbrechung, als sei sie ein Traumtor. Hoffentlich sind noch ein paar Wörter übrig. Hier ist Paddy Fritsche.
Ja, da können wir mal drüber sprechen dann später. Also ich hatte echt einen Lutschtablettenverschleiß am Wochenende. Den hatte ich so noch nie, muss ich ehrlich sagen. Das war alles schon ein bisschen länger durchgequatscht als geplant.
Du hast mehr Lutschtabletten gegessen als ich Ostereier.
Genau. Übrigens, ich fühle mich immer so schön in den Modus gebracht, jeden Morgen, jetzt eben an den Dienstagmorgen, wenn Küppi sagt, so, und jetzt lasst uns sportlich werden. Das ist wie so ein Anschalter, weißt du? Das ist wie so ein Klack, Klack.
Jetzt geht's ab.
Er kennt mehr Stadien als Google Maps Podcast Deutschlands Stimme der Vernunft, der lanzigste unter den Prechts, aber auch er lässt sich dann doch vom großen Geld der Teppichetage und dem VIP-Bereich locken, Gregor Rühl.
Das hast du messerscharf analysiert. Vielen Dank. Und er ist ein Mann voller Talente, denn er schafft es nicht nur jeden Montag ausführlich über den Ostfußball zu sprechen, sondern auch Dienstag. Guten Morgen, Alex Küpper.
Guten Morgen allerseits. Schön, dass wir jetzt wieder vereint sind mit einem Tag Verzögerung. Und wenn wir gleich zu Beginn über die Basis sprechen, kann ich euch erstmal eine kurze Geschichte von meinem Wochenende mitbringen. Ich war nämlich am Samstag bei 1860 München gegen Waldhofen Mannheim. Das ist deshalb interessant, weil es vor dem Spiel eine Schweigeminute gab für den König von Giesing. Carsten Wettberg ist verstorben, hat einst die Löwen Anfang der 90er in die zweite Liga geführt. Und das ist für uns spannend, weil Carsten Wettberg nämlich Brandenburger war. Aus Friesack in Brandenburg. Er ist dann zu einem der, vielleicht sogar dem erfolgreichsten Amateurtrainer in Deutschland, also der deutschen Fußballgeschichte geworden und ist kürzlich verstorben, hat in Giesing, als König von Giesing, einen wirklich würdigen Abschied erfahren. Also es war eine Schweigeminute, wie ich sie emotionaler selten erlebt habe. Das war wirklich eine geile Ansprache vom Stadionsprecher. Dann kein Schweigen, sondern tosender Applaus. Und in diesen Applaus herein aus der Westkurve, einmal Löwe, immer Löwe, das ganze Stadion verabschiedet sich vom gebürtigen Brandenburger Carsten Wettberg. Das war wirklich ergreifend, muss ich sagen.
Cool, gute Nummer.
Ja,
Schweigeminute war auch noch emotional in Dresden. Da dachte man noch, alles ist gut am Samstag.
Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Das hat natürlich dann nochmal eine ungleich heftigere Bedeutung für die SGD und unseren Podcast, das ist klar. Lasst uns kurz erstmal bei der Basis bleiben und unter anderem über die Rückmeldungen sprechen, die wir zu unserer vergangenen Folge bekommen haben, Gregor. Und da ist mir insbesondere eine aufgefallen, nämlich die von Markus. Entweder Gregor ist krank oder er hatte gestern 10,5 Liter. Ging es dir nicht so gut?
Also ich weiß auch, wir haben noch extra noch gesagt, wir haben eine Stunde früher aufgezeichnet, weil hier Herr Küpper in Urlaub fahren musste. Ich war sowieso unterwegs. Wir hatten Zeitverschiebung den Tag vorher. Mir ging es wunderbar eigentlich. Es war halt einfach nur ein bisschen früh. Deswegen vielleicht waren die Zahnräder haben im Kopf einfach noch nicht so gut gegriffen.
Ach, ihr Zeitumstellung. Ich habe gerade überlegt, wir hatten Zeitverschiebung. Auf welchem Kontinent warst du da? Ja, okay.
Was habe ich gesagt? Zeitverschiebung?
Zeitverschiebung.
Ja, die Zahnräder greifen heute noch nicht richtig.
Ja, zwischen Halle, Saale, Braunschweig und Küppi, in wo auch immer du aufgenommen hast, zu Hause, glaube ich, ne? Ja. Da war Zeitverschiebung auch gefühlt.
Ja, Jungs, ja, was habt ihr mitgenommen an Rückmeldungen zu unserer Frage der Woche? Welcher Spieler aus eurem Verein ist mal ganz groß rausgekommen?
Also ich muss sagen, ich habe das Kommentarfeld durchwüstet und zuerst hängen geblieben bin ich bei dem Kollegen Max Schmidt. Zu meiner F-Jugendzeit beim BSV Strehla, lang ist's her. Fühle ich, spielte ich mit Maxi Arnold, heute Kapitän vom VfL Wolfsburg. Heute ist er nach wie vor oft im sächsischen Nirvana mit einem Jahreseinkommen so hoch wie unser Stadtbudget. fand ich total cool. Und kann es bestätigen.
Das wird sich übrigens zur neuen Saison verändern.
Das wird sich zur neuen Saison wird sich das. Ja. Man müsste noch einen Kontostand vergleichen vielleicht. Aber ich habe mit ihm ist jetzt eine ganz große, also in An- und Abführungszeichen, mit ihm mal Silvester gefeiert, weil er tatsächlich halt wirklich noch ganz, ganz oft in Sachsen ist, in der Heimat. Und das war, ich bekomme das Jahr nicht mehr zusammen. Ich meine, es war vor Covid. Er hatte auch mal in einem Leipziger Club, wo ich auch war, Silvester gefeiert, mit ein paar Mannschaftskollegen, die aus Wolfsburg quasi gesagt haben, wisst ihr, was wir machen? Wir fahren nach Leipzig. Über den Jahreswechsel. Der ist tatsächlich überall. Und ich habe gestern, das ist ganz witzig, mit einem, mit einem Paddel, ne, wie man möchte, Clubbesitzer gesprochen und oder Trainer, was auch immer. Und der hat früher bei Dresden Nord gespielt und hat so ein bisschen geschwärmt. Der hat mit Toni Janschke und Toni Leistner und so zusammengezockt. Das war auch noch ganz witzig, weil das eben auch perfekt zur Frage passt. Ich spreche wie Gregor Rühl früh am Morgen. Das ist grausam, ey.
Sag mal, ich habe hier, ich weiß nicht, ob das derselbe Kollege war, aber ich hab eine Nachricht bekommen, auch von, wie hieß der der den Kommentar geschrieben hat?
Max Schmidt.
Nee, okay, also Alexander hat mir geschrieben, ich durfte in der F&E-Jugend beim BSV Strehla mit Maxi Arnold zusammenspielen. Also offensichtlich mehrere Leute.
Ach, mega cool.
Das Schöne ist, er hat geschrieben,
Strehla represent.
Beziehungsweise zusammenspielen, beziehungsweise er hat gespielt und wir durften mit auf dem Platz stehen. In der Regel hat er sich hinten beim Torhüter den Ball abgeholt, ist durchgedribbelt und hat das Tor gemacht.
Ja. Super. Ja, wirklich ein sehr guter Typ. Ich habe ihn letztes Mal in Verl getroffen, weil er ja tatsächlich auch keine Gelegenheit auslässt, seine SGD zu gucken. Ne?
Stimmt. Das ist aber schon ein bisschen her, glaube ich. Ne? Das war dann im Aufstieg, das war dieses komische 3-0 vergangene Saison. Ne?
Genau.
Ja.
Ja, Gregor, hast du noch was Musikalisches mitgenommen an Rückmeldungen?
Ja, sage ich gleich was Musikalisches, aber natürlich muss Christopher Schorch noch erwähnt werden, mein alter Hallenser-Kollege, der wurde hier in der Landesauswahl, hat jemand mit ihm zusammengespielt, der hat ja auch eine große Karriere noch gehabt und einen schönen Kommentar hab ich auch noch gelesen, ich habe mit Silva González zusammengespielt, er ist der Sänger der Musiktruppe Hot Banditos, die den Hit Veo Veo hatten, hat jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun, aber...
Trotzdem. Aber zusammen auf Platz
ist
gestanden.
Leider witzig, ja.
Ja,
leider. Vielleicht witzig. Hat er sich da die musikalische Inspiration abgeholt.
Paddy wird möglich. Nächste Woche dann singen.
Bitte nicht.
Nee, a cappella zusammen mit Richie Hempel. Wie gesagt, das haben wir auch noch vor. Und ja, Instrument spielt der Kollege Konrad Faber. Haben wir auch jetzt am Wochenende geklärt sozusagen. Aber kommen wir noch.
Da ist noch was offen. Ja. Sehr gut. Jungs, 42,37 Meter. Wenn ihr über diese Distanz sprecht, woran denkt ihr zuerst?
Sperrwurfprüfung, Sportwissenschaftsstudium, aber nicht meine Prüfung. Ich habe die Hälfte davon geworfen.
Na, immerhin.
Immerhin. War so schlecht.
Sperrwurfprüfung klingt doch auch sehr martialisch. Ja,
dann hättest du in deiner Prüfung genau auf der Hälfte deinen Speer eingepflanzt, auf der Hälfte des längsten Fischbrötchens der Welt, das kürzlich im Ostseestadion präsentiert wurde. Ich glaube von der Catering-Truppe von Hansa Rostock. Mein
das
lieber
ist
Mann.
Überragend.
Da wirst du satt von.
Da wirst du satt von, und vor allem muss man ja sagen, rein emotional ist es ja sowohl vielleicht für Fußball Ostdeutschland geografisch gesprochen, als auch, Klammer um Magdeburg vielleicht, als auch für Hansa Rostock so das Highlight des Wochenendes. Und es hätte vorher, glaube ich, auch keiner für möglich gehalten, dass dieses die Endorphinexplosion unserer Podcast-Folge an 40 Meter Fisch hängt, ey.
42,37
Meter Fisch. Also,
ich hoffe, die nehmen das mit auf die nächste Auswärtsfahrt. Boah. In so einer ganz langen Brotdose.
Genau, einmal kurz durch den Sonderzug gelegt.
Das sind die gleichen Kollegen, die früher in der Schule, kanntet ihr bestimmt auch, so schön, Klassenfahrt, vierte Klasse, hinten erstmal so eine schöne Packung Frikadellen aufgerissen im Bus. So, das sind diejenigen, die auch so einen 40 Meter Fischprügel da mitnehmen.
Naja, das stimmt.
Ja. Leute, wir haben gerade über unsere Frage der Woche gesprochen. Schreibt uns gerne mal euer kulinarisches Highlight eurer Fankarriere. Also ich sag mal, der Nudeltopf in Aue, der steht bei allen ganz hoch im Kurs. Was gibt es darüber hinaus? Habt ihr spontan was auf der Pfanne? Aus der Pfanne,
genau.
Es gibt in Wolfsburg gibt's Schokobrezeln. Tatsächlich, okay. Was ich jetzt auch noch nicht so in so vielen Stadien irgendwo gesehen habe, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das speziell an dem Spieltag war oder ob das dort immer ist, bei Rapid, bilde ich mir ein, habe ich Kräppelchen gegessen. Und ich weiß aber nicht, ob das sozusagen ein Stand ist, der immer dort ist quasi, oder ob das aufgrund der Europapokalreise nochmal so ein extra Stand war. Aber ich meine, ich habe da Kräppelchen gegessen am Spieltag und das war auch ziemlich geil für so Stadionbesuch.
Ich mache vielleicht mal weiter mit einem Lowlight, weil Highlight habe ich gerade, fällt mir jetzt nicht so spontan ein, aber ich habe bei Millwall mal den fettigsten Pie der Welt gegessen, glaube ich. Also das war so eklig. Das Ding hattest du in der Hand, das hatte wirklich alle Kalorien Londons, glaube ich. Und die haben das aber alle da genüsslich unter der Tribüne verspeist. Das war so ein ekliges Ding. Aber ich habe auch mal, irgendein Schweizer Verein hat, glaube ich, mal auf einer Zugfahrt, aber auf einer Aufsatzfahrt, haben die, glaube ich, mal ein Raclette-Gerät mitgenommen und in der Regionalbahn Raclette gemacht.
Ja, da war meine Schwester sogar mal mit dabei. Die hat Freunde aus Zürich und ist mit denen Sonderzug gefahren. Und dann haben die da tatsächlich so im Alpenpanorama haben die den Raclette-Grill im Sonderzug ausgepackt und haben sich da ihre Pfännchen gemacht. Weltklasse.
Oh, geil, voll wie jetzt schon auf die Antwort, weil da wird richtig viel kommen. Gerade so auf Sonderzugfahrten, da passiert, also da hat man auch schon Bilder durchaus von einem Serrano-Schinken, einem kompletten gesehen, der mit in den Abteil genommen wurde und so.
Aber
also,
freue ich mich richtig. Aber Frage an euch, was hättet ihr gerne mal im Stadion? Also was wäre so für euch so das Peak-Gericht so? Also jetzt nicht VIP-Bereich wie Gregor Rühl, sondern so richtig schön quasi so Blockverkauf quasi. Das muss ausschenkbar sein aus so einer normalen Verkaufsschatulle.
Boah, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich zum Fußball gehe, dann bin ich eigentlich mit Bratwurst im Brötchen komplett zufrieden. Solange die nicht von so einem Fettgrill kommt, sondern von einem richtigen Rost. Dann ist geil, so ein Fettding und dann trieft die da raus, wie der Pie da in London, das muss nicht sein, da gehe ich sofort weiter und denke mir, esse ich nach dem Spiel was. Ansonsten bin ich da gar nicht so heiß drauf, dass da das Angebot so krass ausgeweitet wird.
Also, nee.
Sag mal.
Also ich muss sagen, also ich brauche jetzt auch nicht so Fettiges oder jetzt so eine Hauptmahlzeit brauche ich jetzt nicht. Aber ich hätte überhaupt nichts dagegen, an einem schönen Nachmittag im Mai im Stadion zu stehen und an einem Softeis rumzuschnabulieren.
Softeis im Stadion gibt es bestimmt schon.
Ja, das glaube ich auch, dass das irgendwo sein wird.
Okay, ja, hatte ich so noch nicht gesehen. Aber ja, schreibt uns gerne mal eure Softeis-Ideen in die Kommentare.
Genau, und wir weiten natürlich aus, dank Gregor nicht nur Highlights, sondern auch Lowlights. Also alle kulinarischen Erlebnisse, in welche
sich nennen auch immer. So.
Apropos Highlight übrigens, wer uns nur hört und nicht guckt, es lohnt sich mal einzuschalten und das Video anzumachen. Gregor sitzt in Hamburg und kriegt die Sonne aber dermaßen ins Gesicht geballert.
Ja, vor allem habe ich vor ungefähr 7,5 Minuten, meinte ich noch so, als wir uns hier eingerichtet haben, ey, warum ist bei euch schon wieder so geiles Wetter hier in Hamburg? Ist schon wieder grauer Himmel. Zack, Aufnahme fängt an und ich brauche ja wirklich UV-Schutz. Naja, aber ist ja schön, ja. Ich will mich nicht beschweren, es ist toll.
Das ist sehr schön. Gregor, du hast noch etwas mitgebracht, wolltest uns nicht verraten vorher, was es ist, ein Reh im Netz.
Ja, ihr habt ja sicherlich das mitbekommen, es waren ja tierische Wochen gerade oder sind tierische Wochen in Deutschland. Der Wal in der Ostsee, der da irgendwie sich so ein 58. Mal da festgeschwommen hat. Dann gab es ja den Osterhasen überall.
Genau.
Dann gab es den Wolf in Hamburg hier, der in der Alster geschwommen ist, der jetzt mittlerweile wieder frei ist. Aber mein tierisches Highlight war natürlich diese Woche, und das wollte ich euch nicht vorenthalten, ein junges Reh, was sich im Netz eines Fußballtores verfangen hat. Und zwar war das im Landkreis Zwickau. Da hat sich ein junger Rehbock im Netz eines Tores verfangen. Das Tier konnte sich im Waldstadion des Reinsdorfer Ortsteils Vielau nicht aus eigener Kraft befreien. Die Rettung kam am Freitagnachmittag in Person des Platzwarts und einer Streifenwagenbesetzung, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Sie zerschnitten das Netz, das Tier blieb unverletzt und rannte im Anschluss ins angrenzende Waldgebiet. Und mit dieser schönen tierischen Geschichte, mit diesem Happy End, können wir doch jetzt hier schön in unsere Themen reingehen, oder nicht?
Das können wir sehr gerne machen, weil wir gleich auch noch über den Bär im Erzgebirge sprechen, der so richtig Dampf abgelassen hat im Interview. Aber darüber reden wir nachher, oder? So, darüber reden wir nachher und kümmern uns jetzt erstmal um das Thema der Woche. Und das ist natürlich alles das, was in Dresden passiert ist am Samstagabend beim Spiel gegen Hertha BSC. Die Fahne, die verbrannt wurde, die Ausschreitung im Innenraum, der Platzsturm, die fliegenden Pyrofackeln, all das hat Fußball-Deutschland bewegt in jedem Fall und für viele Diskussionen gesorgt. Hansi Kreische dreht sich, glaube ich, im Grabe um, wenn er diese Bilder sieht. Ihr beiden wart vor Ort, schildert mal eure Eindrücke.
Wo fangen wir an?
Ja, also ich mache mal eine große Schlaufe. Ich habe mich seit Anfang dieser Saison auf dieses Spiel explizit gefreut. Und auch mein Eindruck war, dass das sehr vielen anderen Fußballfans auch so ging und dass das auch in Dresdner Fankreisen so eine Meinung war. Ich habe den Rahmenterminplan bekommen und habe sofort Ostern alles zugeblockt. Es gab auch ein großes Spiel im deutschen Basketball am Samstag, was ich hätte machen sollen. Ich habe von Anfang an dieser Saison im August gesagt, da bekommt mich niemand außer der Fußball an diesem Wochenende, weil ich mich so gefreut habe auf dieses Spiel Dynamo gegen Hertha, weil auch absehbar war, Ostern heißt, es gibt kein Freitagsspiel und dann war eben schnell absehbar, okay, dann muss das eigentlich das Topspiel sein, 20:30, wenn das halbwegs alles ein bisschen normal läuft. Und die Emotion hatte ich auch noch bis zur 20. Minute, also ich fand am Anfang, was jetzt natürlich überschattet ist, ich fand das Gedenken an Hansi Kreische auch extrem emotional. Sowohl von dem, was Peter Hauskeller als Stadionsprecher vorgelesen hat, als auch die Stimmung im Stadion, die Schweigeminute, an der sich auch die Gästefans alle durch die Bank weg vorbildlich verhalten haben. Da gab es keinen Murren, keinen einzigen Pfiff, keinen dummen Spruch, gar nichts. Diese eine Fackel, die dann angerissen wurde im K-Block unten drunter, oder dieser Blockfahne, die schon hing sozusagen im Block, während man sich quasi drunter umgezogen hatte und die Ponchos drüber geworfen hat. Gänsehaut pur. Ich fand auch, und dann scheiden sich da die Geister das erste Mal natürlich schon wieder, ich fand die Choreos auf beiden Seiten brachial, und zwar im positivsten Sinn. Und das ist dann genau auch für mich der Punkt, wo Pyrotechnik dazugehört zur Fankultur, wenn sie eingebacken ist in choreografische Elemente, ohne Menschen zu gefährden, wenn sie einfach optisch dafür sorgt, dass alle Gänsehaut haben. Und es war nach oben auf der Pressetribüne von allen Pressevertretern, von allen, die mit dem Schiedsrichter gespannt da was zu tun hatten. Da waren oben Ex-Spieler von Dynamo, Ex-Spieler von Hertha, Spieler von Hertha, Spieler von Dynamo. Also alle mit dem Handy in der Hand, auf beiden Seiten, positivst, brachial, das, was ich unter Fankultur verstehe. Und da würde ich erstmal jetzt an Gregor übergeben, weil bis dahin fand ich es einfach Gänsehaut pur, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis dahin.
Ja, ich kann mich da durchaus anschließen. Also ich war auch schon ein bisschen früher in Dresden, hatte einen tollen Tag, war noch im Museum, habe eine geile Ausstellung gesehen, hab in der Innenstadt waren dann irgendwie schon viele Fans und langsam pilgerten dann alle so Richtung Stadion. Es war wirklich so, Sonne kam dann raus, hab da vorher noch Leute getroffen, da im Biergarten gegenüber vom Stadion. Also war eigentlich alles perfekt, dann irgendwann reingegangen, Paddy dann getroffen, dann stand Conny Faber neben uns und wir haben irgendwie ihn mal so ein bisschen unter Druck gesetzt bezüglich dieses Nasenflöten-Videos. Dann habe ich einen Küpper getroffen, das hat den Tag natürlich noch rund gemacht, denn dein Bruder war im Stadion, mit dem habe ich dann kurz da unten am Platz gequatscht, der hat ja kommentiert. Ja. Also es war wirklich eigentlich alles wunderbar. Und Thema Hansi Kreische fand ich auch sehr beeindruckend. Ich habe vorm Stadion mehrere Leute gesehen, die sich extra T-Shirts gemacht haben mit einem Bild von ihm. Und ein älterer Herr hatte sogar dann so einen Trauerflor hier noch am T-Shirt. Also du hast so richtig gemerkt, da ist an diesem Tag ist so richtig, richtig was drin irgendwie. Also das war so alles angerichtet für einen perfekten Fußballabend. Und umso beschissener war das dann eben, weil das so ein Missverhältnis irgendwann dann einfach war. Weil die Erwartungen so hoch auch waren und bis zur 20. Minute eben alles auch eingetreten ist durch diese perfekte, durch diese Choreos, durch diese Stimmung. Also es war so Feuer drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ja, wurde diesem Spiel so dermaßen der Stecker gezogen. Das habe ich, glaube ich, so bei einem Spiel auch noch nicht erlebt. Mal abgesehen von den Ereignissen, aber dass man im Prinzip so hyped war, ich weiß nicht, ob ihr es so nachvollziehen könnt. Und auf einmal so von einer auf die andere Sekunde war es so,
alles
das Spiel völlig egal. Also
ja, ja. Also wir müssen das, glaube ich, nicht nochmal ganz groß aufarbeiten, weil jeder die Bilder gesehen hat und ein bisschen Bescheid weiß, gehe ich mal von aus, in aller Kürze. Die Herthaner haben, oder die Dresdner haben ganz offensichtlich eine Fahne geklaut aus dem Gästeblock von Hertha. Als die dann im K-Block aufgetaucht ist, sind die Herthaner in den Innenraum, haben da, ich glaube, Leute auf der Gegentribüne angegriffen, woraufhin dann Dresdner aus dem K-Block rübergelaufen sind. Wirklich erschreckende Bilder, wie die da alle in ihren Ponchos von dieser geilen Choreo Richtung Gästeblock gerannt sind. Dann sind da die Fackeln geflogen ohne Ende, also erschreckende Bilder. Und dementsprechend das Spiel 20 Minuten unterbrochen. Beschreibt mal kurz, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Also das sind ja Dinge, ich habe mit Corny, meinem Bruder, natürlich gesprochen. Er sagt, sowas hat er in der Form selten erlebt und auch noch nie live kommentiert. Und das sind ja absolut außergewöhnliche Momente, die einen dann erstmal fassungslos zurücklassen. Wie habt ihr so die Leute auf der Tribüne wahrgenommen, als das passiert ist?
Na gut, Tribüne kann dann Gregor vielleicht was dazu sagen. Ich habe mich schon ein bisschen erinnert dran tatsächlich. Ich habe ja den Audiostream kommentiert für die Sportschau. Und ich habe auch letztes Jahr den Aufstieg in Mannheim kommentiert von Dynamo Dresden gegen Mannheim. Da war es ja ähnlich. Also da gab es ja auch Platzstürme, da war halt aber irgendwo klar, dass das irgendwo passiert. Und es war klar, dass man sich auch im Vorfeld des Kommentars entsprechend darauf vorbereitet, ne? Dass man sich ein paar Faktenlagen und ein paar Sachen zurechtlegt, wenn man ein bisschen überbrücken muss, weil nicht gespielt werden kann. Da waren dann sogar Polizeipferde auf dem Rasen. Also das war auch nochmal eine ganz andere Chose. Und dann ging das los und dann ist da so ein bisschen die Krux oder Herausforderung vielleicht auch von meinem Job, das dann zu beschreiben und zeitgleich eben immer weiter zu sprechen und zu beschreiben, ohne zu wissen, was passiert. Ne? Und das habe ich dann schon gemerkt, dass das dann schon auch eine Herausforderung war, weil mein Kopf war überall. Währenddessen habe ich nach rechts geguckt, da sitzt der liebe Schiedsrichterbeobachter Karl-Heinz, wie er immer sitzt, der auch dann abgedampft ist, runter zu Svenja Blonski und seinem Gespann in die Kabine, um eben abzusprechen, was da jetzt weiter passiert. Ich habe versucht, parallel zu recherchieren, ob es irgendwelche Meldungen gibt. Hab dann über den lieben Kollegen Philipp Weißkirch von uns eben gehört, dass die TV-Kollegen von Sky inzwischen wieder runtergeschaltet hatten zur Moderatorin und Sören Gonter eben da hatten. Und dann habe ich eben geschrieben bekommen quasi, okay, es geht wohl um den Fahnenklau, weil ich mich darauf natürlich jetzt nicht konzentriere, weil ich einfach mit dem Blick auf den Rasen bin. Aber ja, mein Eindruck war, und Gregor, ich glaube, den kannst du auch bestätigen, vor allem, was mir dann direkt so aufgefallen ist, klar, war jetzt nicht dieses Techtelmechtel da in der Ecke zwischen Gegengerade und Hertha-Gästeblock, sondern das Erste, was halt wirklich optisch so übermannend war, einfach war dann so dieser Schwall an 80, 90 Personen, sagen wir es mal so, im Regenponcho. die dann sich unterwegs aufgemacht haben Richtung Gästeblock. Und mein Gedanke dann irgendwann war, Gregor, wo ist die Polizei eigentlich? Also wir sagen manchmal zu schnell und zu eskalierend. Und da haben wir, glaube ich, auch hier und da Nerv getroffen in den letzten Podcast-Folgen auch. In dem Fall dachte ich mir so, okay, sehr, sehr, sehr wenig zu sehen bisher.
Ja, also ich habe das irgendwie nicht so richtig, beziehungsweise also das Erste, was ich dann gesehen habe, es war ja sowieso erstmal kurz Unterbrechung, weil alles voll war mit Nebel von der ganzen Hertha-Choreo. Deswegen war so eh schon mal eine komische Grundsituation, ne? So ein bisschen Spielunterbrechung, hey, okay, jetzt, okay, dann geht's weiter, aber immer noch ein bisschen neblig. So, auf einmal wird die Fahne rausgeholt und das wurde quasi so ein bisschen so unterstrichen mit einem großen Böller. Heißt, dann da hingeguckt in den K-Block, dann haben die ja auch alle gesungen, wo ist eure Fahne hin? Und dann war eine total undurchsichtige Gemengelage und ich habe dann erstmal nicht verstanden, warum denn, wenn die Fahne rausholen, die aus ihrem Block auch rausrennen. Und habe dann halt rübergeguckt zum Hertha-Block und da hat man dann halt irgendwie in der Ferne nur gesehen, okay, offensichtlich sind da auch Leute im Innenraum. Und dann dachte ich, alles klar, das ist jetzt so ein bisschen die Reaktion darauf, weil die Polizei eben nicht kam, weil offensichtlich da aus dem Gästeblock Leute jetzt versuchen, da zur Heimkurve irgendwie zu kommen und offensichtlich war das so eine Art Schutzinstinkt, I don't know. Und dann hat man aber, als dann die Polizei halt kam und die auch alle zurückgerannt sind, dann dachte ich, okay, alles klar, hier, das wird jetzt alles ein bisschen länger dauern. Wobei man auch sagen muss, die waren ja dann alle relativ schnell wieder im Block und dann dachte man sich, okay, was passiert jetzt hier irgendwie noch was? Und dann muss man schon auch sagen, das war dann ganz gut gemacht von der Polizei, ist ja alles dann ruhig geblieben und dann konnte es zum Glück weitergehen. Aber insgesamt war das halt eine wahnsinnig, und das war auch im Rundherum, da so auf der Tribüne eine total undurchsichtige Gemengelage, weil alle so waren so, hä, was passiert jetzt hier? Warum holen die eine Fahne raus, rennen dann aber aus ihrem Block los? Und also man hat es einfach, es ist einfach ganz, ganz viel passiert und Riesenrespekt an jemanden, der das kommentieren muss, also an Paddy, aber ich habe auch mit deinem Bruder gesprochen, Alex, der auch so meinte, boah, das alles so parallel irgendwie dann so einzuordnen, das ist halt, das geht eigentlich gar nicht, ne?
Ja, ich glaube, zum ersten Mal halbwegs Klarheit darüber, was wirklich passiert ist und was der Auslöser war, war tatsächlich dieser Gesang, wo ist eure Fahne hin? Ich war nicht vor Ort, habe mich aber tatsächlich gewundert über diese grenzenlose Verachtung gegenüber dem Spiel an sich und gegenüber Hansi Kreische. Also wie unwürdig kann man sich präsentieren an einem Tag, an dem eine der größten Vereinslegenden abtritt und geehrt werden soll und dieses ganze große Spiel, Paddy, du hast die Bedeutung im Vorfeld beschrieben, über die Bühne gehen soll im Zeichen Hansi Kreisches und dann sowas abzuliefern. Es war einfach nur beschämend in jeglicher Hinsicht, meiner Meinung nach. Bevor wir über die Konsequenzen für den Fußball sprechen, Paddy, gib mal eine Einschätzung. Du bist relativ nah dran bei Dynamo. Was bedeutet das für den Verein? Es war schon in der Spielunterbrechung klar, beim Interview mit Sören Gonter und so weiter, dass das einen massiven Image-Schaden mal wieder für die SGD mit sich bringen würde.
Ja, also ich bin erstmal in deinen Ausführungen voll bei dir, wobei ich sagen muss, das ist dann auch komplett egal, ob dann eine große Vereinslegende in so einem Spiel gedacht wird. Ne? Das wird es
jetzt. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber das macht das Ganze nochmal krasser
natürlich,
und
verachtenswerter,
finde ich.
Natürlich, also für den Verein ist das ein eklatanter Schaden, ein unfassbarer Schaden wegen 80, 90 Menschen, wo Hopfen und Malz gänzlichst verloren scheint. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, und das ist keinerlei Relativierung oder Entschuldigung oder gar nichts. Aber ich habe das dann, ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, glaube ich, wie ihr auch am Wochenende. Ich habe, und die Props möchte ich geben, weil ja, ich finde, er hat das brutal zusammengefasst. Wolf Fuß bei Sky gehört, bei Glanzparade, ne, bei deren Format, der das, finde ich, so überragend zusammengefasst hat, dass die Dynamo-Anhänger dafür ja auch positiv berüchtigt sind auf der anderen Seite, Woche für Woche Sachen zu liefern, rauszuknallen, choreografisch auftauchen, in Blogposts in Argentinien, in der spanischen Marca, es ins europäische Boulevard schaffen, wieder und wieder, weil das einfach unfassbare auch Stimmungslagen sind, die diese Fans kreieren können, Choreos, die diese Fans kreieren können. Und das wird so dermaßen torpediert von 80, 90, die das so mit Füßen treten und kaputt machen und eben dafür sorgen, dass die Berichterstattung in eine komplett und zu Recht, und ich habe dann auch wieder Stimmen gelesen, ja, jetzt hacken wieder alle auf uns ein. ja, so be it. Das liegt aber an den 80-90 und nicht an den 30.000.
Patty, muss ich mal ganz kurz reingrätschen? Ja. Muss ich ganz kurz reingrätschen, weil was mich im Nachgang dann wirklich irritiert hat, war dieses massive Ostdeutschland, als die Polizei auf dem Platz stand, weil das war, finde ich, so ein Zeichen der Solidarität mit denjenigen, die darüber gelaufen sind und die dieses Spiel in den Dreck gezogen haben und das Gedenken an Hansi Kreische. Das war nicht, wir pfeifen die aus, das ist nicht Dynamo Dresden, was hier passiert, sondern das war Ostdeutschland, so wie es sein soll. Und das war, finde ich, ein völlig falsches Signal und etwas, was mich tatsächlich auch zutiefst irritiert hat.
Ja, also das war Ostdeutschland, so wie es sein soll. Ich glaube, damit muss man vorsichtig sein, dass so.
Ne? Nein, aber das ist ja das Signal, was gesendet wird.
Ja, so wirkt es ja auf dich. Also es ist ja vollkommen, weißt du, so wirkt es auf dich. Ich finde nichts schlimmer als diesen Fangesang. Ich finde den komplett primitiv und bekloppt und schäme mich dafür. Und ich bin in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen. Und ich sage ja mit Absicht immer geografischem Osten dazu, weil ich nichts beschämender finde und schlimmer finde, als so eine künstliche Mauer immer wieder hochzuziehen und hinzustellen und irgendwo sozusagen sich dahinter zu verschanzen in einer Identität, die gar keine Identität mehr groß ist. Zumindest nicht für die Generation, die das hauptamtlich dort ruft im Block. Das sind 15, 16 bis 25-Jährige. Ich finde das absolut schlimm. Und in dem Fall bin ich dann auch bei dir, dass ich mir da gedacht habe, ja, okay, also ich habe es nicht zum Thema gemacht, aber du hörst es ja auch in der Sportschau im Stream über die Mikrofone beispielsweise, ne? So, und da hören ja auch Millionen zu. Bei den TV-Kollegen schauen Millionen Leute zu. Das malt ein Bild. Und es ist dann wieder Dresden und auch in den Kommentaren unter den Videos, die ich dann gepostet habe oder auch gesehen habe, das schmerzt dann auf eine Art und Weise. Dieses, ja, typisch Osten und ja, typisch die Ossis und die brauchen wir nicht und alles, ich sag's einfach, was für Wichser und was für Versager und alles drum und dran. Und das dann auch so zu zelebrieren, das finde ich grauenhaft und ich kann mich da nur in allerschärfster Form von distanzieren.
Also da vielleicht mal dazu gesagt, das ist ja ein Gesang, der wirklich auch oft kommt, ne? Das wird ja immer so ein bisschen gesungen.
Auch woanders, müssen wir dazu sagen, ne? Also jetzt nicht nur in Dresden, auch bei anderen Ostvereinen.
Ja. Und der wird ja schon immer gesungen, um sich dann so, ja, weiß ich nicht, abzugrenzen als irgendeine Trotzreaktion. Deswegen würde ich dem jetzt auch nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber es stimmt schon, es gab jetzt kein Pfeifen oder so aus den eigenen Reihen, ne? Das muss man schon sagen. War aber trotzdem auch eine wahnsinnig undurchsichtige Gemengelage. Also das ist schon auch so. Trotzdem kann ich verstehen, dass eben diese, als wenn man das als unmittelbare Reaktion darauf dann wahrnimmt, dann ist das einfach wahnsinnig unpassend und ungünstig. Einen Punkt hatte ich gerade noch, mach mal weiter.
Alex, ja, also das muss man natürlich der Einordnung halber dazu sagen, dass diese Situation in dem Moment wirklich unübersichtlich war und ich glaube, der Großteil der Leute im Stadion selbst erstmal gar nicht wussten, wie ist das zustande gekommen, was ist hier überhaupt passiert, warum ist das hier gerade so eskaliert. Das auf jeden Fall. Ich habe auch im Nachgang, zumindest in den Kommentarspalten, viele Fans festgestellt, die gesagt haben, ich habe mich geschämt für das, was da passiert ist. Das ist nicht meine SGD, das ist nicht Dynamo Dresden, wofür es stehen sollte. Also diese Stimmen gibt's schon auch. Ich glaube, dass die sich auch häufen nach diesen Vorfällen. In dem Moment war es halt extrem unübersichtlich und schwierig, in jeder Hinsicht einen Abend zum Vergessen. Für Dynamo Dresden.
Um das noch vielleicht anzufügen, weil wir also diese... Ich finde das so spannend, wie schnell das eben so kippen kann. Also wir haben gerade darüber gesprochen, diese krasse Ausgangssituation, Topspiel 20:30, ganz Deutschland, ganz Fußball-Deutschland guckt da irgendwie drauf und alle wissen auch, das wird geil, weil zwei große Fans sehen, Heimspiel Dresden, da geht richtig was, das wird laut und so. Und deswegen wird das ja auch da so hingelegt, ne? Deswegen sagen die ja auch, das ist unser Topspiel, weil man genau weiß, dass da viele Leute zugucken. Und dann ist es so mit so einem Fingerschnipsen und in den Kommentaren steht, ah klar, war wieder Dresden, ah der scheiß Osten. Und das finde ich so schlimm und das unterstreicht dann nochmal so ein bisschen auch dieses Gefühl, was ich dann im Stadion hatte, eben dieses von einer Sekunde auf die andere, dieses Spiel völlig egal, es war ja auch ein komplettes Drecksspiel.
Ja, das Spiel war eine Beleidigung meiner Lebenszeit.
Und auch noch mit diesem komischen Ergebnis, mit dem Kack Eigenschultertor oder was es auch immer war, so, ne, das hat für mich dann nochmal so ein bisschen unterstrichen, so dieser Moment, dieses eine Umswitchen irgendwie von so einem Schalter und es ist komplett alles ins Negative gekehrt.
Ja, wenn wir gerade da sind, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, weil es wurde ja auch Fußball gespielt. Am Ende verliert Dynamo mit 1:0 durch dieses Eigentor, nachdem sie kurz vorher einen Elfmeter verschossen haben, der schlecht geschossen war. Ich finde, Paddy, Dynamo hätte noch einen zweiten Elfmeter bekommen müssen. Der wurde dann kaum noch thematisiert. Bist du bei mir? Weißt du, welche Szene ich meine? Foul im 16-Meter-Raum, kein Ball gespielt, nur der Gegner.
An Robert Wagner meinst du das Foul?
Ich glaube, das war Wagner, ja.
Ja, ich habe auch erst gedacht, wow, ich bin sehr, sehr gespannt. Man muss an der Stelle nochmal vielleicht auch sagen, ich unterschreibe eigentlich alles, was Sven Jablonski gepfiffen hat an dem Tag. Und ich finde auch nicht, dass das so eine klare Fehlentscheidung ist, dass man irgendwie über einen Strafstoß da hätte sprechen können. Weil wenn Bob Zien vorher einfach das Ding ins leere Tor schiebt, dann reden wir da nicht drüber. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch Teil der Wahrheit und des Gedankenkreises sozusagen. Sven Jablonski, irre. Und der DFB,
er ist der Beste in Deutschland im Moment,
kann sich, glaube ich, zu Recht in dem Fall komplett selbst applaudieren, warum man sich entschieden hat, dass man einen erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichter genau für diese Partie abstellt in diesem Hexenkessel. Mit was für einer Ruhe und Souveränität der das da abgefrühstückt hat und auch sozusagen, ne, du musst ja dann auch aufpassen, weil es ist trotzdem sein Job zu gucken, dass das Spiel in der geregelten Bahn läuft. Dass jetzt zum Beispiel da auf dem Platz nicht noch irgendwo was sich zusammenrudelt und sich diese Aggressivität von der Tribüne sozusagen auf den Platz noch legt, der hat das mit einer schnellen gelben Karte für Toni Leistner und mit einer für Amoako so dermaßen abgebügelt, direkt so, ja kommt Jungs, hey. Also Sven Jablonski, muss man auch mal dazu sagen, das Gespann um ihn brutal. So.
Ja, deswegen, keine Selbstverständlichkeit, gerade vor dem Hintergrund dieser roten Karte, ne, die ja in ihrer Brutalität, auch wenn es keine Absicht war, dann so ein Spiel auch schon mal eskalieren lassen kann. Also das in jedem Fall stark. So, jetzt haben wir über den Abend an sich gesprochen, jetzt sprechen wir über die Konsequenzen, die er mit sich bringt. Es war, glaube ich, in diesen Momenten schon allen klar, dass das Konsequenzen mit sich bringen würde. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder über das Verhältnis von Politik, Fußball, Fans, Polizei gesprochen, vor dem Hintergrund der Innenministerkonferenz vor rund 3 Monaten, vor dem Hintergrund der anstehenden Innenministerkonferenz in etwa 3 Monaten. Gerade an diesem Spieltag habe ich viele Spruchbänder gesehen in den Fankurven, die dafür eingestanden haben, dass dieser Populismus, mit dem die Politik teilweise den Fußball behandelt, eingedämmt werden soll. Die Fans, die immer wieder betonen, die Stadien sind sicher, die Polizeistatistiken haben das belegt, die zuletzt veröffentlichten von der ZES, wo die Zahlen teilweise um 20% nahezu zurückgegangen sind. Und jetzt haben wir in diese aufgeheizte Atmosphäre, in diese Stimmung, wo der Fußball sich sowieso schon verteidigen muss und sagen muss, wir haben eigentlich kein Gewaltproblem. Diese Bilder. Wir können das Ganze ja mal behandeln vor dem Hintergrund dessen, was schon geäußert wurde aus der Politik. Armin Schuster, der sächsische Innenminister, hat sich schon zu Wort gemeldet. Nach diesem erneuten Skandalspiel kann es für die weiteren Verhandlungen oder Gespräche kein Pardon mehr geben. Also er spricht über die Verhandlungen mit der DFL. Meine Geduld hat hier endgültig ein Ende. Und jetzt wird's spannend. Der Charakter einer kommenden IMK, Innenministerkonferenz, wird auch maßgeblich davon geprägt sein, wie drakonisch die Konsequenzen sind, die aus diesen Krawallexzessen gezogen werden. DFB, DFL und die Vereine können nur noch mit Wirkung überzeugen. Man merkt, dass der Ton massiv verschärft wird von Seiten der Politik gegenüber dem Fußball. Und ehrlicherweise kannst du gegen diese Bilder, wenn da massenweise Pyrofackeln in unbeteiligte Blöcke fliegen, kannst du ja nicht anargumentieren. Also ich glaube, dass spätestens nach diesem Samstagabend in Dresden der Fußball ein massives Problem hat. Gregor, was denkst du?
Ja, und das ist ehrlich gesagt, weiß man auch nicht mehr so richtig. Also man wird irgendwie so... Wie soll man es noch gut verargumentieren? So, ne? Es ist halt einfach ein bisschen schwierig. Jetzt könnte man auf der anderen Seite wieder sagen, es gab, glaube ich, keine Verletzten an diesem am Samstag. Die Polizei hat halt irgendwie gut reagiert. Es konnte ja auch weitergespielt werden. Und dann muss man auch sagen, wie viele Fußballspiele haben am Wochenende wieder stattgefunden und wo ist überall nichts passiert. Das gehört für mich auch ein bisschen dazu, aber die Macht der Bilder ist, glaube ich, leider dieses Mal wahrscheinlich einfach stärker als irgendwie jegliches Argument, was man finden kann. Trotzdem muss man jetzt immer wieder daran appellieren, und das ist auch gerade, wenn man im Stadion war, sieht man ja irgendwie diese 80 Leute, die auf dem Platz sind, 80, 90, waren ja auch von beiden Vereinen, ne? Also war ja nicht nur von Dynamo, sondern sind ja auch Hertha-Fans in den Innenraum gegangen. Und auf der anderen Seite siehst du halt einfach 30.000 Leute, die da friedlich Fußball gucken wollen. Und wenn man da jetzt wieder liest von Ticketpersonalisierungen, Spiele mit Ausschluss der Öffentlichkeit, finde ich dann auch einfach, als jemand, der jede Woche ins Stadion geht, finde ich dann schwierig, wenn da jetzt irgendwie wieder sowas im Raum steht.
Schwierig finde ich das auch, Gregor. Mir fehlt aber so ein bisschen die Fantasie. Was sonst? Weil, also es ist ja Fakt, dass Armin Schuster jetzt als stellvertretender sächsischer Innenminister, ich meine, der Baden-Württemberger hätte auch einen Grund, sich mal zu äußern, Thema Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Habe ich auch viel gelesen, warum wird darüber nicht gesprochen und darüber ist wieder nur auf Dresden rumgehackt.
Ich muss mal kurz einordnen, ja. Habe ich auch öfter gehört, ist halt eine andere Situation.
Ist also, eine andere Situation
einfach. Sie gehören auch nicht in den Innenraum, so, aber sie gehen dann halt auch schnell zurück in den Block.
So, als ob das auch uns Spaß macht, auf diesem Thema rumzureiten, rumzutreten, aber es ist halt nun mal irgendwo auch Teil des Jobs. So, und ich glaube, wir würden uns alle wünschen, wenn wir nicht drüber sprechen müssten. Aber wir müssen das andiskutieren und in meiner Wahrnehmung wird es Strafen geben, die 100% auch unschuldige Parteien treffen werden. Ob sie es müssen, ist ein Thema für einen Podcast, der 6-7 Stunden lang ist, weil ich mir vorstellen kann, dass nichts anderes irgendwo dafür Sorge tragen könnte, dass man eben trotzdem noch mit einem gewissen Wohlwollen, ist schon das falsche Wort, mit einem gewissen Verständnis für Fußballfans in diese nächste IMK geht. Wenn da jetzt nicht irgendwie mal ein kompletter Block frei ist oder keine Ahnung, was auch immer. Auch wenn ich das nicht befürworte und auch wenn ich das für rechtsstaatlich, demokratisch für höchst problematisch halte, weil ich auch nicht in den Knast gehe, weil 3 Stunden später, wenn ich einkaufen war, im Rewe einer was klaut. Aber es wird irgendwas in der Richtung passieren. Davon gehe ich tatsächlich aus, inwiefern auch immer das dann gedeckt ist. Weil ich glaube, nichts anderes wird da auch von politischer Seite oder irgendwie akzeptiert werden. Weil wenn das nicht kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass im Juni dann, wenn die nächste IMK ist, wo dann vielleicht auch in der nächsten Stadt Hertaner und Dynamo-Anhänger wie in Leipzig vor 3 Monaten, by the way, nebeneinander stehend bei der Kundgebung teilnehmen. Muss man sich auch mal. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass das ein Strafniveau hat, was über eine normale Geldstrafe hinausgeht.
Da bin ich auch absolut sicher. Also wir hatten ja diesen, aus meiner Sicht, Rückschritt schon. Der DFB hat sich irgendwann dazu bekannt, keine Kollektivstrafen auszusprechen. Jetzt hatten wir den leeren Block U in Magdeburg nach dem Skandalspiel dort gegen Dynamo Dresden. Ich habe jetzt schon gelesen, dass auch Geisterspiele im Raum stehen, weil natürlich angesichts dieser politischen Reaktion der Fußball in der Pflicht ist, in irgendeiner Form ein Signal zu senden. Also ich habe auch die Befürchtung, dass es da wieder in Richtung Kollektivstrafen geht, ob am Ende das ganze Stadion oder nur ein Block leer bleibt, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Ultraszene sich hinterfragen muss. Und ich glaube, dass das auch in weiten Teilen stattfindet. Also, dass es viele Ultras in Deutschland gibt, die sagen, ey, was soll dieser Mist? Seid ihr bescheuert? Wieso macht ihr das? Gerade in so einer Phase wie jetzt, das kommt ja noch dazu. Diesen Eindruck habe ich schon, dass da auch ein großes kritisches Verständnis gegenüber dem vorherrscht, was da passiert ist in Dresden. Und ja, jetzt haben wir einfach eine Situation, wo der Fußball ein massives Problem hat.
Ja, ich denke dann manchmal so ein bisschen, beziehungsweise was ich mich auch grundsätzlich gefragt habe, es heißt ja immer auch aus dem K-Block und auch aus den Kurven, nichts ist größer als der Verein, was einfach eine, am Samstag war das komplette Gegensatz, wo der komplette Gegensatz dafür wurde ja gezeigt, weil man hat sich ja selber über den Verein gestellt und seine eigenen Themen, sei es irgendein Fahnenklau oder sei es zu zeigen, wer jetzt hier der größere Macker ist, das hat man ja wichtiger gemacht als den Erfolg des Vereins. Das ist einfach so. Das ist,
in einem das Spiel, das unfassbar wichtig war, ne? Im Abstiegskampf so. Für Dynamo, und die Hertha greift gerade wieder im Aufstiegskampf ein.
Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich sagen will. Eigentlich müsstest du, Und das fände ich dann fast sinnvoller, darüber mal nachzudenken, sowas wie ein Punktabzug, um halt einfach mal wirklich zu zeigen, also weißt du, so ein bisschen, das würde halt wirklich jeden richtig treffen. Weil in dieser Situation,
Glaube ich nämlich nicht, weil ich nicht glaube, dass den wenigen, die diese Themenlage gerade herbeiführen, die wir haben, dass die das trifft emotional. Ich glaube das nicht, dass das trifft wieder die anderen 30.000. Weißt du wie?
Ja, aber Geldstrafe und Geisterspiele, dann ist es ja da genau dasselbe.
Also ja, ich glaube schon, dass du, wenn du den Leuten, nochmal, ich möchte das nicht, aber ich glaube schon, dass das einen größeren Eindruck hätte auf die Menschen, wenn du denen das nimmst, wo sie sowas eben immer platzieren können und wenn du sie quasi ausschließt aus diesem Stadion, weil da nimmst du ihnen ja sozusagen die Fläche und die Präsenz und es geht, also jetzt kann man das ganz runterbrechen, es geht ja nur darum, um Aufmerksamkeit. Das ist einfach nur Aufmerksamkeit, die du ja brauchst, um diese eigenen Themen sozusagen zu platzieren. Und im Zweifel glaube ich nicht, und ich hoffe, ich irre mich, aber ich glaube nicht, dass denjenigen, die da sozusagen sich auf den Weg zum Gästeblock machen, dass die das interessiert, dass Dresden vielleicht einen Punkt weniger an der Tabelle hat und dass der abgezogen wird, weil dann sagen sie, sind sie trotzdem im Stadion und können trotzdem ihre Themen platzieren.
Ja,
schwierig.
Müsste man wirklich mal länger drüber diskutieren. Aber ja, also wirklich länger. Ja,
lange.
Die Zeit haben wir auch nicht und am Ende werden wir es ja auch eh nicht entscheiden. Aber ich glaube, genau, im Zweifel muss man auch auf diese Selbstregulierung der Szene ein bisschen bauen. Also das habe ich mir auch direkt gedacht. Also wahrscheinlich haben auch viele Leute, die selber in Kurven stehen und in aktiven Szenen sind, an diesem Samstag gedacht, so, boah Leute, das ist hier wirklich ein Bärendienst.
Bei Punktabzügen öffentlichen Druck, der massiv ist, wenn am Ende diejenigen, die darüber gelaufen sind, dafür verantwortlich sind, dass Dynamo Dresden mit einem Punkt Rückstand am Ende wieder drittklassig spielt, dann scheppert's richtig, das ist selbstverständlich. Ja. Allein die Tatsache, dass wir über Blocksperren, Geisterspiele, Punktabzüge sprechen, ist natürlich fatal. Und um das Thema zu beenden, vielleicht eine kurze Überleitung. Wir haben gerade festgestellt, dass sich das Thema Fußball und Politik spätestens dann, wenn es um Fanthemen geht, nicht voneinander trennen lassen. Wir legen den Fokus eher aufs Sportliche. Die Kollegen vom Sachsen-Politik-Podcast legen den Fokus auf die Politik. Wenn ihr mehr über politische Entscheidungen und Debatten wissen wollt, dann gibt es eben diesen Sachsen-Politik-Podcast bei ARD Sounds. Die Kolleginnen und Kollegen bringen das politische Geschehen in Sachsen jede Woche auf den Punkt. Es geht um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und die Frage, ist Sachsen politischer Taktgeber für ganz Deutschland? Eine neue Folge gibt es jeden Freitag in ARD Sounds. Mit Sicherheit auch Armin Schuster regelmäßig Thema. Dementsprechend haben wir leider eine unschöne Connection zu unserem Podcast am heutigen Tage. Leute, ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt.
Was? Wir versuchen es mal.
Ja, komm, wir versuchen es. Muss ja weitergehen.
So, weitergehen jetzt hier.
War alles ein bisschen doll da am Samstag.
Das war ein bisschen oll. Jetzt reden wir wirklich über Fußball. War alles ein bisschen
doll da am Samstag, aber es geht auch weiter. Ja, Leben geht weiter.
So, Leben geht weiter. Kostet 3 €. Sprechen wir über den 1. FC Magdeburg. Der hat nämlich anders als Dynamo Dresden auf dem Platz einen echten Statement-Sieg eingefahren mit dem Heimsieg über den VfL Bochum. Und es ist schon Wahnsinn, was da abgeht im Abstiegskampf der zweiten Liga. Sie haben den VfL jetzt wieder richtig mit reingezogen da unten. Und sie haben, Paddy, das ist, glaube ich, das Wichtigste und die wichtigste Erkenntnis, endlich mal wieder auch zu Hause die Tore gemacht, ne?
Das ist halt wirklich irre. Also ich habe, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche euch eine Statistik reingeschickt in unsere Gruppe, dass der Fußballclub aus Magdeburg 18,3 zu dem Zeitpunkt Expected Goals mehr hatte als geschossen. Also was für eine Eklatant, also 18,3 für alle, die da nicht so tief immer sich reinwühlen in den Statistikkeller. wenn du die XG so underperformst, also auf diesem Level ist das so eine eklatante Offensivschwäche, die du eigentlich abstruserweise ja vor allem am Offensivpersonal festmachen müsstest, theoretisch. Jetzt hast du auf der anderen Seite mit Zukowski den besten Zweitligascorer aktuell in den eigenen Reihen. Also völligst abstrus und Magdeburg hat eben 18 Treffer weniger geschossen bis zu diesem Zeitpunkt, als statistisch hätten sein müssen, als erwartbar war. Und du wärst mit diesen 18 Treffern mehr auch ganz woanders übrigens. Du wärst auf komplett der anderen Seite dieser Tabelle und würdest um ganz andere Sachen mitspielen, statt um den Klassenerhalt. Und du sagst es, jetzt sind die Dinger halt endlich mal drin aus Magdeburger Perspektive. Endlich, Halleluja. Und was die zwei Zaubermäuse wieder gemacht haben, da Barış Artık und Zukowski am Wochenende sowieso. Also Zukowski scored, Barış Artık mit einem First Touch, wie ich in meinen besten Zeiten.
mit den Händen allerdings.
Mit den Händen, genau. Also brutal. Und ja, wir haben es ja schon Woche für Woche herbeigebetet, was uns auch so ein bisschen zu den Ohren rauskam, Männer, ne? Aber du spielst gut, du hast es nie gemacht, jetzt hast du es gemacht.
Ja, 7 Tore jetzt aus 2 Spielen. Letzte Woche der Sieg gegen Münster, jetzt gegen Bochum, 2 direkte Konkurrenten besiegt und auch diese Heimspielmisere. Endlich mal wieder, vielleicht nicht beendet, aber durchbrochen. 6 Heimspiele sieglos, wenn ich richtig gezählt habe, im Vorfeld und dann so eine 4:1 Demonstration gegen Bochum. Das hat schon sehr gut getan, Gregor.
Ja, und vor allem haben wir ja auch letzte Woche über den FCM gesprochen, da man sich ja von Ottmar Schork getrennt hatte und wir, oder ich zumindest, das ein bisschen komischen Zeitpunkt halt einfach fand. Man hat relativ schnell dann unter der Woche mit Per Jäckel jemanden Neues vorgestellt. Relativ junger Typ, der eine relativ interessante Vita hat auch, also Scout bei Werder Bremen gewesen, Scout bei 1860 München gewesen, dann Aufsichtsratsvorsitzender und Geschäftsführer bei Viktoria Berlin, dann mal in Klagenfurt gewesen, also wirklich auch schon viel gesehen und vor allem verschiedene Ämter bekleidet. Offensichtlich sich aber gegen 20 Bewerber durchgesetzt oder um die 20 Bewerber durchgesetzt und ja, direkt mal frischen Wind reingebracht. Hoffen wir mal, dass sich das so fortsetzen kann, weil endlich ja ist das mal eingetreten. Sie spielen gut und gewinnen auch und nicht spielen gut und hätten gewinnen sollen, wie wir jetzt so oft drüber gesprochen haben. Ne?
Ja, und ich glaube, mit dem Kollegen Zukowski, Pedi, du hast ihn angesprochen, hat er dann sofort auch ein Riesenbrett an Arbeit vor der Brust, weil der natürlich im Moment so richtig auf sich aufmerksam macht. Also eine Wahnsinnsquote, 15 Tore in nur 16 Spielen, war ja lange verletzt zu Beginn der Saison, die Nummer 1 in Liga 2. Also der schießt sich gerade so richtig auf den Zettel von Bundesliga-Clubs. Und erinnert so ein bisschen an Martin Kaas, der letzte Saison für den FCM geknipst hat ohne Ende und in die Bundesliga gewechselt ist. Möglicherweise steht das auch für Zukowski bevor. Ich glaube, der FCM tut gut daran, dieses Thema erstmal so klein wie möglich zu halten. Pedi, du schmunzelst, weil aber natürlich der Klassenerhalt erstmal im Fokus stehen muss.
Nee, ich schmunzel, weil ich mir gerade gedacht habe, wer bin ich, um Peter Jäckel frisch am Tipps zu geben? Aber
Per.
Wer bin ich, um da Tipps zu geben? Aber ein Tipp hätte ich schon mal, jetzt Thema Zukowski, Rollo runter. Aber ja, sag mal, Per Jäckel, Küppi, du hast auch schon mit ihm zu tun gehabt, glaube ich, ne? Oder in deiner langen Vita als Sportreporter?
Ja, als er bei Viktoria Berlin war. Ich meine, das sei die Corona-Zeit gewesen, wo die Viktoria ja nach dieser abgebrochenen Saison, 11 Spiele, glaube ich, waren es nur, aufgestiegen ist in die dritte Liga, wo dann lange Zeit Thema war, wird die Saison gewertet oder nicht. Und ja, in seiner Zeit bei der Viktoria hatten wir dann relativ viel miteinander zu tun. Habe ihn dann lange so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er ja Stationen außerhalb des deutschen Profifußballs bekleidet hat. Und habe mich gefreut, dass er dann da wieder an den Start geht beim 1. FC Magdeburg, großer Club. Also für ihn sicherlich dann auch eine richtige Chance. Und bin gespannt, wie er sich da beweist, weil allein die Personalie Zukowski zeigt, dass du dich jetzt natürlich wirklich mit großen Dingen, großen Summen, wahrscheinlich auch großen Vereinen auseinandersetzen musst. Bin sehr gespannt.
Ja, was ich auch noch interessant fand, ich habe gelesen, dass sie eigentlich auch immer noch einen Geschäftsführer Sport und einen Kaderplaner suchen. Also eigentlich wollen sie diese Stelle, die er gerade alleine macht, auf 3, auf 6 Schultern verteilen. Bin jetzt mal gespannt, ob das überhaupt passiert. Ne? Also bei diesen Positionen weiß man ja eh immer nicht so richtig, wer macht jetzt eigentlich was und was ist jetzt eigentlich die Bezeichnung dafür. Das heißt ja auch bei jedem Verein anders. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sie das noch, also wie sie das dann personell regeln und sich da aufstellen.
Ja, in der ganz heißen Phase dieser Saison in der zweiten Liga. Ein ganz kurzer Blick auf die Tabelle, um das einmal einzuordnen. Es ist tatsächlich so, dass der Karlsruher SC auf Rang 9 die erste Mannschaft ist, die mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat. Also die halbe Liga zittert. Bochum ist 10. und hat gerade mal 6 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenletzten Preußen Münster. Dynamo Dresden auf 15, einen Platz vor Kiel auf dem Relegationsplatz, punktgleich mit Holstein Kiel und der FCM einen Punkt davor. Bielefeld, Düsseldorf, Braunschweig, Fürth, die hängen alle noch mit drin. Also das ist wirklich wahnsinnig spannend, was da unten abgeht. Weniger ja, spannend ist der Abstiegskampf.
Ich wollte es gerade sagen, Köpi, mach den jetzt. Komm, der lag jetzt so vom leeren Tor, ey. Muss ja, nur noch Fuß reinhalten.
Den musstest du wirklich nur noch über die Linie drücken, auch wenn es weh tut. Es ist das eigene Tor, in das du diesen Ball drückst. Weniger spannend ist der Abstiegskampf in Liga 3. Ulm darf nochmal hoffen. Für Aue hat sich das Ganze, das kann man glaube ich sagen, spätestens an diesem Wochenende erledigt. Es war ein einziger Offenbarungseid. Ich habe mich, wie glaube ich alle, die dieses Spiel gesehen oder verfolgt haben, erschrocken. Wie kann sowas passieren gegen Hoffenheim 2 nach einer halben Stunde 0-4? Also wie kann man sich denn so präsentieren? Ich weiß, dass das keiner mit Absicht macht und ich weiß, dass die Jungs auf dem Platz sich selbst am meisten ärgern. Aber ich kann dann in dem Fall auch jeden nachvollziehen, der dem Ganzen nur noch mit Frust und Häme gegenübersteht, weil das ist dann tatsächlich einfach eine Leistung, die so nicht zu akzeptieren ist. Paddy.
Punkt, ne? Also was willst du groß dazu sagen? Ich glaube, viele haben vielleicht auch das Interview mit Marcel Bär gesehen, Postmatch. Das ist ja auch auf verschiedenen Plattformen viral gegangen, tatsächlich mit Tränen in den Augen, der davon gesprochen hat, wie peinlich das ist, wie man sich hier präsentiert und dass er sowas in seiner, und das ist schon eine lange Profikarriere, noch nie erlebt hat. Damit hat er absolut recht. Und er ist ja
der Einzige oder einer der ganz wenigen, die sich wirklich noch dagegen gewehrt haben, muss man sagen.
Ne? Ja, ja. Ja, und auch, also rein optisch, ne, auch da würde ich bei dir mich anknüpfend sagen, keiner lässt sich da wegschlachten, freiwillig. Und ich, aber das ist, ja, das Ding ist durch, so, ne? Und das dann auf so eine Art und Weise auch ertragen zu müssen, das, und es ist der schlimmstmögliche Satz, glaube ich, den man einem Profisportler sagen kann, das tat schon leid zu sehen. Wenn man dann eben merkt, dass man ab dem dritten, vierten Gegentor, dass der eigene Block quasi also auch nicht mehr supportet und nur noch still dasteht und dann eher den Hoffenheimern klatscht und Applaus spendet bei jeder guten Aktion, bei jedem Tor sozusagen eben, du hast es als Häme definiert oder beschrieben, vollkommen richtig an der Stelle, wie ich finde. Das sind einfach Sachen, die sind nicht mehr erklärbar, nur noch mit, für mich nur noch mit Kopf. So, Gregor, weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, bitter. Ich hatte extra nochmal geschaut. Es waren irgendwie 8.000 Leute am Samstag im Stadion. Es war Osterspieltag. Ich glaube, die Kids durften irgendwie kostenlos rein auch und so. Und ja, dann siehst du einfach nur den Ticker und siehst, wie es wirklich alle 3 Minuten da reinscheppert. Und du denkst dir einfach nur, ey, Leute, dann, das ist dann jetzt das letzte Signal, dass ihr euch nochmal komplett neu aufstellen müsst, tatsächlich.
Ja, das muss man so sagen. Also, um das kurz einzuordnen, alle, die dritte Liga verfolgen, das war jetzt nicht irgendwie der VfL Osnabrück oder so, ne? Das war Hoffenheim 2, die mit Abstand zweitschlechteste Mannschaft in dieser Rückrunde. Also, die haben vor diesem Spiel 4 Punkte geholt aus 11 Spielen in der Rückrunde. Da ging gar nichts. Also, das war wirklich eine Mannschaft, wo du sagst, die musst du besiegen. Und du bist im Grunde auch in der Lage, sie zu besiegen unter normalen Voraussetzungen und könntest dann nochmal Hoffnung haben, weil Saarbrücken, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, ja auch regelmäßig Punkte liegen lässt. Und stattdessen lässt du dich von einer Mannschaft, die 4 Punkte aus 11 Rückrundenspielen geholt hat, dermaßen vorführen, dass du nach einer halben Stunde zu Hause vor den eigenen Fans 4-0 hinten liegst. Das war wirklich in jeder Hinsicht unerklärlich. Jetzt hat der FC Erzgebirge Aue 12 Punkte Rückstand auf Saarbrücken, 7 Spiele noch zu gehen. Also das Thema, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis tatsächlich der Abstieg dann besiegelt ist in die Regionalliga Nordost. Und ich glaube, man kann sogar sagen, dass dieser Tag der Tiefpunkt der Nachwende-Vereinsgeschichte des FC Erzgebirge Aue war. Eine so große Geschichte, die dieser Verein geschrieben hat, so viele Jahre Zweitliga-Fußball in einer Region, die strukturschwach ist, ein kleiner Ort, der Außergewöhnliches auf die Beine gestellt hat. Und dann geht's dermaßen bergab, dass du dich von Hoffenheim 2 zu Hause so vorführen lässt. Also trauriger geht's wirklich nicht.
Ja, sehr bitter, wenn du es so jetzt nochmal ausführst und klar sagst. Aber also war natürlich schon die ganze Saison, was ich manchmal da so ein bisschen komisch finde. Oft ist das ja so, dass Vereine was zu Großes anstreben und sich deswegen sich zu viel vornehmen und sich verheben. Und die Gefahr gab es eigentlich gar nicht im Erzgebirge. Ne? Also man sagt immer, man will stabil eigentlich in der dritten Liga bleiben. Zweitliga-Aufstieg wäre schön, ist aber die absolute Champions League da im Erzgebirge. Und das finde ich dann so ein bisschen noch mehr schade irgendwie, dass eigentlich dass diese Gefahr gar nicht so da war, sich so krass zu verheben. Weil man immer sehr bei sich ja eigentlich auch ist und weiß, was man selber kann. Und trotzdem ist dieser Fall so krass. Und das finde ich irgendwie so bitter einfach.
Ja, ich habe nach seinem Amtsantritt ein Interview geführt mit Michael Tarnath, wo er gesagt hat, Fokus Klassenerhalt, das ist klar. Und dann setze ich mir zum Ziel, den FC Erzgebirge Aue wieder näher heranzuführen an die zweite Liga. Da habe ich mich angesichts dieser Sätze schon gewundert, dass er sie so getroffen hat in einer Situation, die damals schon extrem ernst war. Jetzt hat sich das Ganze massiv dramatisiert. Danach wurde Christoph Dabrowski freigestellt am Sonntag. 9 Spiele, 2 Punkte. Brauchen wir nicht drüber reden. Das hat einfach ganz und gar nicht funktioniert. Ich habe es ehrlicherweise so schlimm nicht im Ansatz erwartet, weil ich Christoph Dabrowski immer als einen guten Trainer wahrgenommen habe. Auch für ihn sicherlich eine Riesendelle in diesem Konstrukt und in seiner Karriere. Leute, bin ich ja noch da? Entschuldigung.
Du bist noch da, Küppi, keine Sorge.
Das sind schon konsternierende Ereignisse im Erzgebirge, aber du bist noch bei uns.
Du bist noch da und siehst gut aus, dann können wir ja weitermachen, während du dich hier neu sortierst und Windows 95 nochmal rebuggst. Lars von Nass.
Da bin ich wieder, Entschuldigung.
Nein, du warst ja nicht weg, Küppi.
Dann ist gut, weil ihr wart für mich nämlich kurz weg, aber so. Das ist ja auch völlig egal, kann ja mal passieren bei so einer Live-Aufzeichnung. Also Riesendelle, ich steige nochmal kurz ein, Riesendelle.
Steig nochmal ein, Herr Curry.
Für Christoph Dabrowski, er muss weg, Lars Fuchs, Co-Trainer weg und danach hat dann auch Michael Tarnath sein Amt niedergelegt. Er, der ja sich für Dabrowski entschieden hatte, ich glaube, nach diesem Spiel hatte auch keiner mehr Zweifel, dass es massive Konsequenzen haben würde. Jetzt übernimmt Quisha Schubitice, bislang Nachwuchsleiter, das Ganze vorerst interimsweise. Wie es dann weitergeht, müssen wir gucken. Was denkt ihr? Also natürlich kann man auch den Vorstand nicht ansatzweise aus der Verantwortung lassen. Die haben selber gesagt, dass viele Fehlentscheidungen getroffen wurden. Inwieweit glaubst du, Paddy, dass es da auch für den Vorstand Konsequenzen geben wird, die sich ja damals für Hertel gegen Heidrich entschieden haben, der damals, glaube ich, Quisha Schubitice schon als Alternative für Jens Hertel angeboten hatte. Es gibt mittlerweile eine Petition, einberufen von einem Fan aus dem Erzgebirge, zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, um da die Dinge auf den Tisch zu legen. Also da droht, glaube ich, auch der Radikalschnitt. Ne?
Ja, aber alles andere wäre auch irgendwo Quark, oder? Also nach so einer Saison, dann musst du auch hier den Verein über alles stellen und darfst dann nicht über persönliche Befindlichkeiten dann sozusagen die das Vereins abhängig machen. Also die Petition, es ist ja glaube ich so, dass man für eine außerordentliche MV 25% meines Erachtens nach braucht an Stimmen sozusagen aller Mitglieder. Das sind in Aue, ich glaube 9.600 oder so in dem Schnitt. Und die Petition, ja, die gibt es eben jetzt seit einigen Tagen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann wird auch der Vorstand entsprechend, glaube ich, seine Konsequenzen ziehen und vielleicht auch gesichtswahrend dann selbst zurücktreten. Also ich sage ich mal jetzt auf einer außerordentlichen MV da nochmal in Anführungszeichen verbal kaputt machen zu lassen. Ich finde, jetzt ist es halt Also jetzt ist es halt auch so undankbar für Kvitschubitice. Ne? Wir kennen ihn, glaube ich, alle schon eine ganze Weile. Ist ja auch Teil unseres Sport im Osten-Teams gewesen. Immer wenn es um irgendwelche Fußballcups geht oder um irgendwelche Benefizturniere, auch im Sommer immer. Weil jetzt im Sommer auch für die Krebshilfe, für das Sport im Osten-Team da mit am Start ist. Hat noch unglaublich viel im Köcher, muss ich echt sagen. Also klein und quirlig ist er nach wie vor. Und ich glaube auch so wie ich ihn von außen so wahrnehme oder aus Gesprächen so einschätze, so ein Typ, der glaube ich auch, der schon eine straffe Hand hat, aber der trotzdem auch jetzt nicht drauf einprügelt auf die Mannschaft, sondern jetzt glaube ich auch so eine Art Kumpeltyp dann sozusagen darstellt. Und ich glaube, dass jetzt, das klingt böse, mit Enrico Kern zusammen zu Ende schiffern soll.
Ja, nicht nur im Erzgebirge hakt es offensichtlich ein bisschen, sondern auch bei Paddy zu Hause, beim Internet. Das tut uns leid. Da ist offensichtlich die Leitung gerade nicht so stabil. Was ich nur noch hinzufügen wollte, um das Thema dann vielleicht auch abzuschließen, was ich dann spannend finde in so einer Situation, wenn es eben im Erzgebirge nicht läuft, dass man sich eben auf Leute dann wieder zurückbesinnt, die den Verein kennen, die halt eben auch aus der Region kommen, ne? Enrico Kern kommt aus Schlema, Schubitice kennt den Verein und auch so jemand wie Steffen Ziffert ist ja auch zurück, der eben auch eigentlich alles im Erzgebirge in- und auswendig kennt, und vielleicht ist das jetzt dann auch für die Zukunft dann doch wieder das, worauf man sich besinnen sollte, dass es eben mit Leuten von woanders dann eben nicht so gut klappt, sondern dass man eben ja auf Erzgebirger oder auf Erzgebirgskenner zurückgreifen muss.
Ja, eine in jeder Hinsicht traurige Saison für den FC Erzgebirge, und das wird am Ende in der Regionalliga Nordost enden, da können wir uns mittlerweile ziemlich sicher sein. Sprechen wir noch über ein großes Spiel im Ostfußball, das am Wochenende stattgefunden hat, das leider auch mit einem negativen Ergebnis zu Ende gegangen ist und aus dem man trotzdem sehr, sehr viel Positives ziehen kann. Die Fußballfrauen des FCK Zeiss Jena haben im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Wolfsburg das Finale in Köln um einen einzigen Schuss verpasst im Elfmeterschießen. Man kann, glaube ich, trotzdem sagen, dass es eine außergewöhnliche Leistung war. Gegen den haushohen Favoriten aus Wolfsburg in der Liga trennen die beiden Vereine 37 Punkte, muss man sich mal überlegen. Und sie schaffen es trotzdem bis ins Elfmeterschießen zu gehen und haben im 10. Schuss das Finale auf dem Fuß. Felicia Stresser hat ihn verschossen mit 18 Jahren. Ganz bitterer Moment für sie und für den Verein. Und ich muss euch sagen, Jungs, bevor ihr darüber sprechen könnt, was sie dann anschließend abgeliefert hat nach diesem Spiel, hat mich einfach nur beeindruckt. Mit 18 Jahren nach so einem Moment sich erstmal vors Mikrofon zu stellen und ein Interview zu geben, davor alleine ziehe ich schon den Hut. Und wenn sie dann da steht und sagt, wir können stolz auf uns sein, also sie hat sich natürlich erstmal entschuldigt bei der Mannschaft, das ist klar, hat dann aber sofort das Positive rausgezogen und gesagt, wir können stolz auf uns sein, gegen so einen Gegner so lange die Null gehalten zu haben. Mit diesem Mindset müssen wir jetzt auch in die Liga-Phase gehen. Wenn wir so spielen, halten wir auch auf jeden Fall die Klasse. Also das innerhalb kürzester Zeit mit 18 Jahren so ins Positive zu verkehren und das für sich selbst mitzunehmen. Spirit Animal Felicia Stresser.
Ich hoffe vor allem auch, dass sie das selbst auch so fühlt, ne? Und dass sie das, glaube ich, auch so ehrlich mitnimmt. Und ich finde es auch wichtig, ein bisschen Trauer zuzulassen. Das würde man ihr auch, glaube ich, komplett zugestehen, ne? Mit 18 Jahren, also kompletter Wahnsinn, wie du sagst. Es ist halt wirklich super schade, weil ich habe das Spiel so ein bisschen parallel laufen lassen am Ostersonntag. Und es war einfach ein großer Kampf. Und man wünscht sich ja immer, und da geht es gar nicht darum, dass es jetzt Jena ist gegen Wolfsburg, sondern ich bin dann immer für den Underdog und denke mir so, ey, wenn du es 120 Minuten irgendwie wirklich zugenagelt bekommst, diese Bude, ne, dann soll es eben auch funktionieren am Ende. Ja. Die Jenerinnen haben 4 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, meine ich, in der Frauenbundesliga. Das ist der erste Nicht-Abstiegsplatz. Da steht, glaube ich, der Hamburger Sportverein momentan.
Alles ist, richtig, Paddy.
Ja, Gott sei Dank. Das ist, das ist noch ein echter Meter. Und es sind, glaube ich, noch spielen 26 6. Spieltage haben die, genau. Ja. Das heißt noch 4 Spiele. Also da geht noch eine ganze.
Entschuldigung, 26 Spieltage, 4 Spiele noch zu gehen. So.
Das hätte ich jetzt. Ja, genau. Nach Mathe Grundkurs nach Adam Ries. Man merkt auch, das Wochenende hat auch bei Küppi, bei allen hat es Spuren hinterlassen. Wir können ja mal schauen, du hast nämlich unter anderem noch das eine wichtige Duell, was du ziehen musst, auswärts bei der SGS Essen am 25. April um 12 Uhr. Das ist das direkte Duell mit der Mannschaft, die vor dir steht in der Tabelle. Das heißt, die musst du 100% schon mal knacken. Du spielst noch gegen Freiburg. Du spielst dazu noch gegen, jetzt ist der Tab zu Ende, wunderbar, du spielst gegen Köln und du spielst gegen Bremen. Das heißt, die Top-Mannschaften hast du zumindest schon mal abgehakt an der Stelle. Du hast von den Top 5 niemanden mehr. Wird trotzdem eng, aber man drückt die Daumen, weil ich finde, das Spiel hat gezeigt, dass man Jena definitiv auch im Oberhaus des deutschen Fußballs haben sollte und nicht nur irgendwie für schöne Pokalgeschichten.
Ja, sie haben in der Hinrunde gegen die Bayern 0-0 gespielt, die absolute Übermannschaft im Frauenfußball in Deutschland. Sie haben jetzt gegen Wolfsburg das 0-0 nach 120 Minuten gehalten. Also es ist möglich und ich glaube, wenn sie mit einem Spirit reingehen, wie Felicia Stresser ihn vorgelebt hat, ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass es am Ende auch klappt. Tja, also viele besondere Geschichten, außergewöhnliche Geschichten, nicht immer positiv im Ostfußball an diesem Wochenende. Bezüglich Regionalliga-Reform, was wir sonst immer nochmal ausführlich hinten raus machen, kann man diese Woche sagen, dass auch da so ein bisschen Osterpause herrschte. Ehrlich gesagt, es ist nicht allzu viel passiert. Die Vereine sollen abgefragt werden in den nächsten Wochen. Borussia Dortmund, das ist vielleicht ganz interessant, hat sich geäußert in Person des Leiters des Nachwuchsleistungszentrums, Paul Schaffran. Der hat geäußert, dass Borussia Dortmund grundsätzlich beiden Modellen, also Regionenmodell, Aufsplittung Nordosten und Kompassmodell, offen gegenübersteht, dass sie aber das Kompassmodell favorisieren. Ich glaube, wenn sich ein Verein wie Borussia Dortmund dahingehend äußert, dann hat das schon Wirkung. Das behalten wir auf jeden Fall im Auge in den nächsten Wochen, weil das mit Sicherheit jetzt, wo Ostern rum ist, wieder Fahrt aufnehmen wird, dieses Thema. Jungs, und dann haben wir zum Ende noch unser Tippspiel, das wir bearbeiten müssen. Wir haben mal wieder eindrucksvolle Expertise unter Beweis gestellt in der Vorwoche. Gregor 2-0 für Dynamo, Paddy 3-1 für Dynamo, ich 3-1, ich 2-1 für Dynamo. Also ja, alle haben auf Dresden getippt. Am Ende gewinnt die Hertha. Ich hoffe, dass wir es mit Blick auf die kommende Woche ein bisschen besser machen, weil der Blick natürlich vorausgeht auf das, was in der Regionalliga Nordost ansteht. Es ist das Leipziger Derby, Chemie gegen Lok. Da ist richtig Feuer drin. Lok will aufsteigen, Chemie kämpft um den Abstieg. Also es ist extrem heiß, was da passiert kommende Woche. Wie schätzt ihr das ein? Gregor, was tippst du in Leutsch?
Ja, ich glaube, das brennt im Herzen, das geht weiter. Und ich halte die Fahne hoch und sage, es wird ein 2-2.
Na, immerhin. Paddy, deine Einschätzung? Gregor sagt 2-2.
Also erstmal möchte ich sagen, wir haben uns wieder was ausgesucht. Ne? Thema Berlin hat ja entsprechend die 3 Punkte mitgenommen und es war Inklusionsspieltag in Dresden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, zu spenden an die Lebenshilfe Berlin, die sich einsetzt für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderungen. Und Leipzig-Derby, Lok zieht das, glaube ich, 2-0.
Ich glaube auch, dass Lok am Ende gewinnt, gehe auf ein 2-1, weil sie ja dann doch einfach stabiler unterwegs sind in dieser Saison und Chemie massiv unter Druck steht. Gut, Jungs,
jetzt willst
dann
du, ja, jetzt willst du hier nämlich den Sack zumachen, aber du hast hier noch eine kleine Rubrik unterschlagen, nämlich die ich hier eigentlich mal am Anfang mache.
Oh, Entschuldigung. Da musst du mich sofort live weggrätschen beim nächsten Mal.
Es ist ja überhaupt kein Problem. Nein. Es ist ja überhaupt kein Problem, aber wir haben natürlich noch Folgendes hier.
Was? Wie heißt ihr?
Und in dieser Rubrik geht es immer um schöne alte Vereinsnamen. Mein Wochenende stand so ein bisschen im Zeichen der Platte, im Zeichen des Plattenbaus. Denn ich war bei meinen Großeltern zu Hause, die wohnen in Halle-Neustadt. Und deswegen ist der Vereinsname der Woche diese Woche die BSG WBK 67 Halle-Neustadt. Also die Betriebssportgemeinschaft Wohnungsbaukombinat Halle-Neustadt. 67 gegründet als SG 67 Halle-Neustadt und dann irgendwann kam der Trägerbetrieb dazu. Heutzutage spielen sie wieder als SG 67 Halle-Neustadt, gibt allerdings beziehungsweise die Sportarten finden unter diesem Namen statt. Es gibt keine aktive Fußballmannschaft mehr. Aber ich fand es trotzdem wunderschön vereinsam, vor allem, weil mein Wochenende noch auch in Dresden im Zeichen der Platte stand. Denn da gibt es eine sehr empfehlenswerte Ausstellung, die heißt Platte Ost-West. Da kann man sich ein bisschen die Geschichte anschauen des Plattenbaus. Und es gab da auch ein paar Fußballbezüge. Denn es gab ein schönes Bild von Dixie Dörner, der auch selber in Dresden in der Platte gewohnt hat. Fand ich sehr schön. Und unter anderem wurde auch diese Choreo damals vom Fanclub Plattenbau Rostock, sehr umstrittene Choreo beim Spiel gegen St. Pauli, wurde auch da erwähnt in dieser Ausstellung und ganz interessant behandelt. Also, falls ihr in Dresden seid und Bock auf so eine schöne Ausstellung habt, die auch ein ganz kleines bisschen Fußballbezug hat, dann geht doch da gerne mal hin.
Tja, vielen Dank dafür. Am Ende nochmal ein kurzer Schwenk in die Kultur des Ostens. BSG, WBK, da sind der Kreativität der Schlachtrufe keine Grenzen gesetzt. Da kannst du eine ganze Menge draus machen. Jungs, dann haben wir es für diese Woche. An euch zu Hause nochmal die Bitte, schickt uns gerne alles zu, was ihr besonders genossen oder besonders ekelhaft fandet an kulinarischen Möglichkeiten in den Fußballstadien. Und dann beenden wir das Ganze für diesen Dienstagmorgen.
Macht's schön gut, ja.
Leute, haut rein. Ciao.
Tüdelü.
Ciao, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Paddy Fritsche, Gregor Rühl und Alex Küpper. Immer montags in ARD Sounds und als Video in der Sport im Osten App.